SWR 2 Forum.
Unser Thema heute, die neuen Junkies. Wie verändert sich die Drogenszene? Am Mikrofon ist Ursula Nusser. Jede Generation, so scheint es, hat ihre eigenen Drogen. In den 1960er Jahren waren es Marihuana und LSD, dann kam das Heroin und in den 80er und 90er Jahren, da waren es Kokain und die Partydroge Ecstasy. Heute ist die Welt der illegalen Substanzen so vielfältig wie noch nie. Für jeden Zustand, in den man sich versetzen möchte, gibt es das passende Mittel. Aus illegalen Labors kommen synthetische Drogen, die billiger und stärker sind als alles, was früher auf dem Markt war. Wie hat das die Drogenszene verändert? Wie gefährlich sind synthetische Drogen wie die sogenannten Legal Highs? Und warum zeitig der jahrzehntelange Kampf gegen das Rauschgift keinerlei Erfolge? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Dr. Raphael Gassmann ist Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm. Herr Gassmann, warum werden inzwischen so viele synthetische Drogen konsumiert?
Ja, synthetische Drogen kommen zusätzlich zu den Drogen, deren Konsum schon klassisch ist in Deutschland. Das heißt, erstmal die legalen Tabak, Alkohol und dann seit vielen Jahrzehnten, Sie haben es gesagt, Cannabis offensichtlich dazu. Das Angebot explodiert seit einigen Jahren und die große Attraktivität, die ausgeht von diesen Substanzen auf Konsumenten, ist dieses Versprechen, was auch in dem Begriff liegt, legal heißt, legal zu sein. Das heißt, nicht oder noch nicht vom Betäubungsmittelgesetz erfasst. Offensichtlich löst das eine große Attraktivität aus auf Konsumenten, die ja wissen in der Regel zum Beispiel bei Cannabis, auch bei anderen illegalen Drogen, der Fahndungsdruck ist durchaus deutlich.
Diese Legal Highs werden als Kräutermischungen, als Badesalze angeboten. Man kann sie sich im Internet kaufen und bestellen. Aber so richtig legal sind sie natürlich nicht. Der Staat ist nur noch nicht so weit, sie immer wieder neu zu verbieten, weil ja ständig neue Substanzen kommen.
Ja, so ist das. Und eine große Gefährlichkeit liegt schon in diesem Aufkommen immer neuer Substanzen, darin, dass niemand sagen kann, wie wirken sie, wie funktionieren sie. Und häufig wird ja gesagt, das sind synthetische Cannabinoide. Man kann sie nicht vergleichen mit dem natürlichen Cannabis. Ihre Wirkungen, Begleiterscheinungen, Risiken bis hin zu Todesfällen, die ja vorgekommen sind, gerade in den letzten Jahren, sind unkalkulierbar.
Da kann uns vielleicht Professor Volker Auwärter weiterhelfen. Er ist forensischer Toxikologe an der Universitätsklinik in Freiburg, arbeitet dort in der Rechtsmedizin. Zu seinen Aufgaben gehört es, Rauschgifte nachzuweisen im Urin, im Blut, aber auch zu analysieren. Herr Auwärter, was wissen Sie über diese neuen Drogen und ihre Gefährlichkeit?
Wir sehen, dass neben der Legalität, die eben schon erwähnt wurde, die ein Grund ist für viele Konsumenten, praktisch auf diese Stoffe umzusteigen, auch die Nachweisbarkeit eine Rolle spielt. Für viele Menschen ist es eben wichtig, mit ihrem Drogenkonsum nicht aufzufallen, zum Beispiel den Führerschein zu verlieren oder andere Konsequenzen zu erfahren. Und deswegen wird eben auf Stoffe umgestiegen, die sich analytisch einfach viel schlechter erfassen lassen.
Also mit normalen Drogentests sind die Legal Highs nicht zu erfassen?
Nicht mit den Schnelltests, die üblicherweise eingesetzt werden, zum Beispiel bei Straßenverkehrskontrollen oder in anderen Abstinenzüberwachungssituationen. Mit aufwendigen Labortests geht das natürlich, die werden aber eben nur selten angewendet, weil der Aufwand eben sehr hoch ist und die Kosten, die damit verbunden sind, ebenfalls.
Mein dritter Gast ist Mediziner. Professor Derek Herrmann arbeitet als leitender Oberarzt in der Suchtklinik am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Herr Herrmann, kommt zu Ihnen nennenswert Menschen, die synthetische Drogen genommen haben?
Es kommen einige, die synthetische Drogen genommen haben. Es sind auch in den letzten Jahren etwas mehr geworden. Häufig haben diese Personen dann auch einfach psychiatrische Auffälligkeiten, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, die eben durch synthetische Cannabinoide viel leichter hervorgerufen werden als durch das klassische Cannabis. Das ist problematisch. Es ist trotzdem immer noch so, dass die klassischen Drogen und Alkohol in der Problematik überwiegen. Es ist also eigentlich trotz allem ein doch noch begrenzter Anteil der Patienten, die wir eben einfach behandeln mit diesen synthetischen Drogen.
Herr Gassmann, die Gefährlichkeit dieser Droge hängt ja vor allem wohl damit zusammen, dass man so wenig über sie weiß. Ist den Menschen, die diese Substanzen, diese synthetischen Drogen nehmen, ist denen das eigentlich bewusst?
Wenn wir überwiegend von jungen Menschen reden, 15-, 20-Jährigen, inwieweit denen überhaupt eine Risikoabschätzung möglich ist und die eine Risikoabschätzung interessiert. Wir kennen das Problem ja bei dem Einstieg in Alkohol und Tabak, der in der Regel in noch jüngeren Jahren erfolgt. Präventions- und Aufklärungskampagnen, die sagen, das ist riskant, du kannst davon schwere gesundheitliche Schäden erleiden, du kannst daran vorzeitig sterben und so weiter. Das, salopp gesagt, interessiert ja kaum einen 15-Jährigen.
Ich würde noch hinzufügen wollen, es ist schon so, dass eben einfach der Neuigkeitscharakter von Substanzen ein Risiko beinhaltet. Das sehen wir bei Schwerstdrogenabhängigen auch immer wieder. Da gibt es eventuell mal das ein oder andere Medikament, was eben neu auf den Markt kommt, was ein Missbrauchspotenzial hat. Und in der Anfangsphase, wenn das quasi von Drogenabhängigen dann missbraucht wird, vertun die sich oft in der Dosierung, haben die Erfahrung noch nicht und dann entstehen häufig gefährliche Überdosierungen oder Mischintoxikationen, die eventuell dann auch zu Todesfällen führen. Ähnlich würde ich das auch für diese Legal Highs sehen. Viele haben eben damit noch keine Erfahrung. Die Cannabinoide, die da verkauft werden, wirken teilweise 100-fach stärker als normales Cannabis und sind eben auch in einer Dosis in diesen Räuchermischungen enthalten, dass wenn der Konsument die übliche Menge, die er sonst an Gras in seinen Joint dreht, mit diesen synthetischen Cannabinoiden quasi anwendet, dann hat er sofort eine massive Überdosis. Und das ist ein Risiko, denke ich, was man mit der Neuigkeit und den mangelnden Erfahrungen zu tun hat.
Also das kann ich insofern auch bestätigen aus toxikologischer Perspektive, als es da tatsächlich Stoffe gibt, die in winzigen Mengen schon wirksam sind. Und häufig werden die ja verkauft als sogenannte Research Chemicals, das heißt weiße, pulverige Substanzen. Und da kann es eben sein, wenn man eine Messerspitze davon konsumiert, dass das schon eine vielfache Überdosierung ist. Und ich kann nur bestätigen, die Erfahrungen fehlen eben in dem Bereich. Bei den klassischen Betäubungsmitteln wissen die meisten Konsumenten, wo da die Grenzen sind, wo es gefährlich werden kann. Bei diesen neuen Stoffen ist das nicht der Fall. Und die meisten Vergiftungen, die wir sehen, sind tatsächlich darauf zurückzuführen, dass hier so eine Gemengelage ist einerseits, was man legal kaufen kann im Internet. Das kann ja nicht so gefährlich sein. Diese Idee ist natürlich da. Und dann gleichzeitig aber diese extrem hohe Potenz mancher Stoffe, die man da erwerben kann. Und das sind ja nicht nur die synthetischen Cannabinoide, sondern auch im Bereich der Stimulantien gibt es ja da ein großes Angebot. Und die sind eben zum Teil auch sehr potent. Das heißt, wirksam schon in Mengen von weniger als einem Milligramm. Also das sind Mengen, die man mit bloßem Auge gerade noch sieht.
Diese Legal Highs gelten als die Drogen der Jugendlichen, die mit dem Internet aufgewachsen sind. Und das sollen junge Leute sein, die angepasst und leistungsbereit sind, die sozusagen ihre Stimmung modulieren wollen, so dass sie zur jeweiligen Situation passt. Also die Drogen zum Tanzen, die Drogen zum Chillen, die Drogen für den Sex. Herr Herrmann, ist das so? Sind das vor allem junge Leute, die sich so für jede Situation rüsten wollen mit Drogen?
Die gibt es, das ist sicherlich klar, aber es ist jetzt nicht die Mehrheit. Die Mehrheit greift immer noch zu den klassischen Drogen, die Mehrheit von den Drogenabhängigen oder von denen, die Drogen konsumieren. Ein anderer Punkt ist, es sind nicht unbedingt Jugendliche. Ich würde eher denken, dass das im jungen Erwachsenenalter auftritt, also eher doch in dem Altersbereich ab 18, eher mit Anfang 20. Und dann ist natürlich trotzdem die Risikoeinschätzung nur schwer möglich.
Eine andere synthetische Droge war in letzter Zeit häufig in den Schlagzeilen, nämlich das Crystal Meth. Welche Rolle spielt das in Deutschland auf dem Drogenmarkt, Herr Gassmann?
Der Konsum hat in den letzten 5 bis 10 Jahren deutlich zugenommen. Soweit wir das feststellen können, anhand vor allem von 2 Kriterien. Das eine ist, wie viele sogenannte erstauffällige Konsumenten harter Drogen werden polizeilich festgestellt. Und das zweite ist, wie viele Konsumenten haben wir in den Beratungsstellen, die sich deshalb in Beratung oder Behandlung begeben? Das hat deutlich zugenommen. Andererseits können wir sagen, im Moment scheint es so, dass die festgestellten Mengen und Konsumenten mit Methamphetamin im letzten Jahr erstmals sogar um wenige Prozente gesunken sind. In den Jahren davor sind sie ja beständig gestiegen.
Und worauf führt man das zurück, dass sie sinken? Vielleicht ein Erfolg, dass vor dieser Droge so sehr gewarnt wurde?
Ja, selbstverständlich kann das seine Wirkung haben. Die Diskussion um Crystal Meth ist ja sehr intensiv geführt worden in den letzten Jahren. Das ist eine Möglichkeit. Das andere kann auch sein, es ist ein Markt, wiewohl es illegal ist, diese Substanz, gibt es einen Markt dafür. Und da können wir ja vielleicht auch davon ausgehen, der Markt ist gesättigt. Es gibt nicht eine unbegrenzte Anzahl von Menschen, die interessiert sind, sich mit einer illegalen, stark wirksamen und relativ suchtpotenten Substanz zu manipulieren.
Ja, das Besondere. Also ich würde vielleicht gerne ergänzen an der Stelle, dass gerade Methamphetamin, also Crystal Meth, ja auch immer noch ein regionales Problem in erster Linie ist. Jedenfalls gibt es so Hotspots, wo Methamphetamin wirklich eine sehr große Rolle spielt, wo es fast die anderen Drogen praktisch komplett zurückgedrängt hat. Wenn man Richtung tschechische Grenze schaut, da sieht man das seit einigen Jahren. Weil dort die Verfügbarkeit hoch ist und weil Drogenszenen ja immer auch so etwas von Modeerscheinungen haben. Also es gibt da ganz große regionale Unterschiede. Wir sehen das auch bei den synthetischen Cannabinoiden, die jetzt schon angesprochen wurden. Da gibt es auch in Deutschland Regionen, wo sehr viel los ist mit diesen Stoffen. Oberfranken zum Beispiel, andere Regionen in Deutschland, auch Baden-Württemberg ist da relativ gut dabei. Und es gibt aber auch Regionen, wo die nur eine ganz, ganz kleine Rolle spielen. Das sind also sehr unterschiedliche regionale Phänomene zum Teil, die man da sieht. Und das trifft also zu einem guten Teil immer noch für Methamphetamin, also Crystal Meth, auch zu.
Vielleicht kann ich da nochmal einhaken. Ich denke, es ist relativ klar, dass bei den synthetischen Cannabinoiden, da gibt es ein Süd-Nord-Gefälle. Das hängt sicherlich eben auch mit der Politik, einfach mit der Drogenpolitik zusammen. Es ist natürlich klar, dass Cannabiskonsum, also klassisches Cannabis, in Bayern sehr viel stärker strafrechtlich verfolgt wird als in Schleswig-Holstein. Und dementsprechend ist es eben auch so, dass natürlich mehr Konsumenten dann zu der vermeintlich nicht illegalen Substanz synthetisches Cannabinoid aus dem Internet greifen.
Also das heißt, die Politik beeinflusst ganz konkret, welche Drogen genommen werden?
Ja, über die Frage, wie stark die Strafverfolgung ist und welche Alternativen es gibt, ist es schon der Fall. Und es ist einfach auffällig in den Statistiken, dass der Konsum der synthetischen Cannabinoide in Bayern am größten ist.
Also das sehe ich auch so, dass es da einen deutlichen Zusammenhang gibt, wobei die Strafverfolgung natürlich unterschiedliche Aspekte hier umfasst. Es geht um den Straßenverkehr, also auch das Einziehen von Führerscheinen bei Konsumenten, was ja in den Bundesländern auch unterschiedlich strikt gehandhabt wird. Also die Schwelle, ab wann ein Führerschein dann eingezogen wird, reicht da allein ein Konsum, der mal stattgefunden hat oder aktenkundig geworden ist, oder muss da mehr vorliegen? Und generell natürlich aber auch die Strafverfolgung, also wie wird der Besitz kleiner Mengen zum Beispiel gehandhabt? Da haben wir in den Bundesländern ja auch seit Jahren, trotz der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht ja hier angemahnt hat, eine einheitliche Lösung zu schaffen, immer noch eine extrem unterschiedliche Behandlung in den Bundesländern. Und diese Dinge spielen natürlich eine Rolle auf Konsumentenebene, weil der Cannabiskonsument sich natürlich fragt, möchte ich dieses Risiko eingehen oder steige ich auf eine andere Droge um, die zwar gefährlicher ist, aber in dieser Hinsicht mit weniger Risiken verbunden.
Gesundheitlich gefährlicher, sozial unproblematischer im Moment.
Wie schätzen Sie denn die Gefährlichkeit der Legal Highs im Vergleich zu Crystal Meth ein? Das sind ja beides Drogen, die von Leuten genommen werden, die eigentlich funktionieren möchten.
Also da sind wir ja im Bereich der Stimulantien und müssten uns dann eben auch die Legal Highs im Bereich der Stimulantien anschauen. Und da sind wir in einem ganz inhomogenen Feld. Es gibt da Stoffe, die sind genauso gefährlich oder auch gefährlicher als Crystal Meth, die verfügbar sind als Research Chemicals oder eben auch in Produkten, die dann als Badesalze auch gerne vermarktet werden. Es gibt aber auch Stoffe, die zum Beispiel wirken wie Ecstasy, also MDMA, der Wirkstoff, der üblicherweise in diesen Tabletten ist, die aber ein sogar etwas günstigeres Risikoprofil haben, weil sie weniger wahrscheinlich zu neurotoxischen Schädigungen führen. Also da gibt es Unterschiede, da muss man sich eigentlich jede einzelne Substanz anschauen. Und wenn wir sehen, dass wir im Moment jährlich etwa 100 neue Substanzen haben, die erstmals aufgetaucht sind, jetzt wenn man das europaweit betrachtet, dann wird klar, dass es fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, da jede einzelne Substanz zeitnah auch toxikologisch einzuschätzen und auf ihre Risiken hin zu prüfen.
Kommen wir vielleicht nochmal auf Crystal Meth zurück. Das ist ja die synthetische Droge, die eben häufig in den Schlagzeilen war zuletzt. Was macht denn gerade diese Substanz so attraktiv für Leute, die funktionieren wollen, die leisten wollen? Wie wirkt diese Droge, Herr Herrmann?
Als erstes ist es so, dass die Droge sehr gut gegen Müdigkeit hilft. Das heißt, häufig wird es eingesetzt von Personen, die eben entweder nachts feiern wollen oder nachts arbeiten wollen. Die Konzentration nimmt letztendlich subjektiv zu. Objektiv ist es so, dass sie nicht besser wird als normal, aber länger aufrechterhalten werden kann. Und das ist eben was, was attraktiv ist. Wenn man viel leisten will, es passt noch dazu, aufgrund des Wirkmechanismus, dazu, dass man Tätigkeiten tut wie Aufräumen oder Sortieren oder Keller aufräumen. Das sind Dinge, die ganz erstaunlicherweise da gut reinpassen. Ich hatte mal eine ganz junge Patientin, die war gerade 18 geworden und sagte, sie hätte immer in dem Fall Amphetamine genommen, die ja recht ähnlich wirken. Amphetamine dann genommen, wenn ihre Mutter ihr gesagt hat, sie sollte ihr Zimmer aufräumen. Eigentlich ganz skurril, muss man sagen. Und Crystal Meth wirkt einfach ähnlich und noch stärker, hat noch stärker den Aspekt, dass es belohnend wirkt, also glücklich macht und Konzentrationsfähigkeit. Gleichzeitig auch den Nachteil, dass natürlich dadurch Schlafstörungen entstehen. Das heißt, es ist dann auch möglich, eine oder mehrere Nächte durchzumachen. Letztendlich auf den Kredit hin, dass man später, wenn die Wirkung abklingt, auch mehrere Tage schlafen muss.
Und man hat ja wohl auch keinen Hunger und keinen Durst, Herr Gassmann.
Ja, es ist eine Substanz, die das Leistungsvermögen subjektiv und in Teilen auch objektiv beeinflusst. Wenig oder kein Hunger- oder Durstgefühl gehört auf jeden Fall dazu. Man muss sagen, es ist eine Substanz, die tatsächlich zunächst so wirkt, dass Leistungsreserven abgerufen werden aus dem Körper, aus der Psyche, die man normalerweise von sich selber nicht kennt. Das ist verführerisch für viele Menschen, die es zum ersten Mal erleben und die dann merken, egal ob es der Jugendliche ist, der sein Zimmer aufräumen will oder soll, oder jemand, der ein anstrengendes Berufsleben hat, viel Leistung über viele Zeiten, für den, der merkt, das funktioniert damit subjektiv besser, ist das natürlich sehr verführerisch. Aber wir müssen deutlich sagen, der Körper hat nur begrenzte Leistungsmöglichkeiten, Leistungsreserven, die werden dann innerhalb kurzer Zeit stark abgerufen und dann ist man auch am Ende angekommen. Das heißt, der Effekt ist nicht beliebig fortsetzbar und das ist dann der sogenannte Absturz, die Reserven sind weg.
Ist das Gehirn dann geschädigt?
Also zunächst kann man sagen, bei anderen synthetischen Drogen, bei Ecstasy zum Beispiel auch, da werden eben verschiedene neuronale Botenstoffe einfach entweder vermehrt ausgeschüttet oder eben nicht mehr aufgenommen, sodass sie länger quasi im synaptischen Spalt zwischen den Nervenzellen wirken. Und der Effekt, irgendwann ist quasi die Neurotransmitterreserve aufgebraucht und dann erschöpft sich dieser Effekt. Das ist erstmal was, was auch im normalen Leben quasi vorkommen kann, was jetzt nicht unbedingt mit einer richtigen irreversiblen Schädigung verbunden ist. Die tritt in der Regel erst dann auf, wenn man dieses Neurotransmittersystem chronisch überstimuliert. Das wurde auch vor kurzer Zeit klar in großen Studien gezeigt, dass wenn man zum Beispiel amphetaminähnliche Substanzen in hoher Dosis nimmt, dass dann die Rate von Parkinson-Syndrom, also Morbus Parkinson, im Alter jenseits von 50 Jahren deutlich zunimmt. Wie gesagt, das ist dosisabhängig. Erst ab einer hohen Dosis geschieht das, sodass letztendlich eine normale Behandlung zum Beispiel, die ja teilweise auch mit amphetaminähnlichen Substanzen bei ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, angewandt wird, dass die an sich nicht schädlich ist.
Gut, man muss aber dazu sagen, dass die Schädigungen häufig im Kontext des Konsums weiterer Stoffe stehen. Also bei Konsum von Alkohol zum Beispiel ist hier ganz wichtig, wenn zusätzlich zu den stimulierenden Substanzen dann noch große Mengen Alkohol getrunken werden, was eben häufig der Fall ist. Es ist oft so, dass die Leute eben nicht bei einem Stoff bleiben. Dann potenzieren sich natürlich diese Gefahren und dann kann es tatsächlich auch zu irreversiblen Schädigungen an den Neuronen kommen.
Und beim Alkohol kommt dazu, dass sie unter der Wirkung dieser Substanzen weniger Alkoholwirkung verspüren. Das heißt,
richtig.
Subjektiv, sie können mehr Alkohol trinken, fühlen sich nicht betrunken nach einer Menge, nach der sie objektiv definitiv schon längst betrunken sind.
Das wird ja teilweise eingesetzt von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, um sozusagen ihre Trinkfestigkeit dann auch unter Beweis zu stellen. Es ist tatsächlich so, dass man erheblich mehr Alkohol trinken kann, ohne unter den Tisch zu fallen sozusagen. Und das wird ja teilweise dann mehr oder weniger sportlich betrieben von den jungen Menschen. Und da finden diese Stimulanzien eben teilweise auch Einsatz, natürlich mit schlimmen Folgen teilweise.
Wie groß ist denn das Suchtpotenzial der synthetischen Drogen, insbesondere von Crystal Meth? Wird man da schnell reingezogen? Kommt man schnell nicht mehr los davon?
Ja, grundsätzlich denke ich, ist es immer eigentlich in dem Bereich der Märchen zu stellen, wenn gesagt wird, dass man von der Droge in 0, nichts sozusagen abhängig wird. Das ist auch von Heroin ja immer wieder gesagt worden, dass sozusagen einmal eine Dosis kann reichen, um jemanden dann in eine schwere Abhängigkeit zu bringen. Das ist, denke ich, nicht richtig. Es gibt natürlich Menschen, die einen kontrollierten Konsum betreiben können und die auch wieder aufhören können. Das heißt aber eben nicht, dass nicht auch das Risiko besteht, tatsächlich eine Abhängigkeit zu entwickeln. Und da gibt es Unterschiede, wenn man die verschiedenen Stoffe anschaut, in dem Potenzial, das diesen Stoffen innewohnt, eine solche Abhängigkeit zu erzeugen. Und da ist Methamphetamin natürlich schon oben dabei. Das ist die obere Liga. Das ist ein Stoff, der aufgrund der beschriebenen Wirkungen schnell in Konsummuster führen kann, die problematisch sind und die schließlich dann auch in einer Abhängigkeit enden können.
Herr Gassmann, sind diese Drogen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind die sozusagen passgenau für unsere Gesellschaft heute, die Leistung fordert, die will, dass wir wach sind, dass wir konzentriert arbeiten? Gibt es diesen gesellschaftlichen Zusammenhang zu den Drogen, die wir gerade im Moment neu hinzubekommen?
Naja, ich habe Gespräche geführt in den Bundesländern, in denen Crystal Meth besonders verbreitet ist, mit Suchtberatungseinrichtungen. Und habe da gefragt, wer nimmt das? Habt ihr klassische Klienten hier? Und die gibt es zum einen nicht. Das sind ganz unterschiedliche Altersgruppen. Das sind die 18-, 19-, 20-Jährigen. Das sind aber auch die 30-, 40-, 50-Jährigen. Es sind Männer wie Frauen, wenn auch üblicherweise bei illegalen Drogen immer mehr Männer als Frauen. Es sind Menschen, die in Berufen arbeiten mit hohen Anforderungen, in denen man wenig Geld verdient. Und es sind Menschen, die in Berufen arbeiten mit hohen Anforderungen, in denen man viel Geld verdient, also aus unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedliche Bildungsniveaus. Einig ist ihnen all, sie müssen leisten. Und mit diesen Substanzen, zumindest zunächst, gelingt das subjektiv und in mancherlei Hinsicht auch objektiv besser. Das heißt, es ist eine Anpassungsleistung. An mich werden Anforderungen gestellt oder ich stelle sie selber an mich, die ich nur schwer unmanipuliert bewältigen kann. Und diese Substanz hilft mir dabei.
Dann gibt es natürlich auch noch die Partyszene, die eben diese Substanzen einsetzt, um quasi nicht einzuschlafen und Nächte durchfeiern zu können. Es ist ein Mix aus diesen beiden Kollektiven, würde ich sagen.
Es gibt ja auch den hedonistischen Konsum, weil eben auch eine Stimmungsaufhellung natürlich passiert, Euphorisierung passiert. Und das gehört natürlich auch in den Partykontext, also nicht nur das Wachbleiben, sondern auch in Partystimmung zu kommen.
Wie verändert sich die Drogenszene? Das ist unser Thema heute im SWR 2 Forum. Wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückblicken, Heroin war lange Zeit ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Jetzt sieht es so aus, als sei Heroin quasi out. Es hat ein schmutziges Image. Man verbindet damit die Vorstellung, da landet man in der Gosse. Wer hat heute noch Probleme mit Heroin, Herr Gassmann? Wie viele sind es noch, die heroinabhängig sind in unserer Gesellschaft? Weiß man das?
Ja, geschätzt 180.000 bis 200.000 Personen ungefähr, von denen ungefähr 80.000 in Substitution sind.
In Substitution bedeutet, sie bekommen Methadon?
Ja, unter anderem Methadon. Es gibt auch noch andere Substanzen, mit denen substituiert wird, aber ja. Und wir wissen definitiv seit vielen Jahren schon, diese Szene wird deutlich älter. Der durchschnittliche Opiatkonsument ist inzwischen Ende der 20er, Anfang der 30er oder noch älter. Es hat sich herumgesprochen über die letzten Jahrzehnte, dass Heroinkonsum nun wirklich eine sehr schlechte Idee ist, dass er sehr schwierig zu integrieren ist in ein, in Anführungszeichen, normales Leben, also wie wir gerade bei Methamphetaminen besprachen, Menschen mitten im Berufsleben, das ist mit Heroin sehr selten möglich, gelingt den allerwenigsten. Das hat sich herumgesprochen, die Substanz ist für Neueinsteiger nicht mehr so attraktiv wie vor vielen Jahren.
Obwohl es billiger und reiner geworden ist.
Ja, wie so laut BKA grundsätzlich die Tendenz auf dem Markt der illegalen Substanzen ist. Sie sind in der Tendenz preiswerter geworden und die Stoffe sind in der Regel reiner als in der Vergangenheit. Das heißt, der Markt ist offensichtlich sehr gesättigt. Die Nachfrage wird vollständig befriedigt.
Das ist übrigens auch ein Phänomen, was so ein bisschen im Schlepptau der neuen Drogen gekommen ist, weil inzwischen auch klassische illegale Drogen über das Internet gehandelt werden, Stichwort Darknet. Und die Drogen, die dort gehandelt werden, da hat man ja einen offenen Marktplatz, die sind von hoher Reinheit häufig und die Preise sind entsprechend niedrig, weil eben großer Wettbewerb da ist. Damit hat es sicherlich auch zu tun, dass die Preise hier in den letzten Jahren eben gesunken sind und die Qualität tendenziell gestiegen ist.
Ja, und man muss dazu sagen, das Hauptziel letztlich der internationalen Drogenpolitik war und ist es auch heute noch, den Anbau und die Produktion illegaler Drogen weltweit zu reduzieren, überschwänglich ist in der Vergangenheit oft auch davon geredet worden, es völlig zu verhindern. Und das ist offensichtlich in keiner Weise gelungen. Wenn wir jetzt ein so starkes Angebot haben, so preiswert, so relativ reine Substanzen, dann ist diese Politik wohl weltweit gescheitert.
Heroin ist out, heißt es, Herr Herrmann. Trotzdem gibt es ja auch noch junge Leute, die einsteigen. Was sind das für Menschen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es häufig Menschen sind, die unter sehr, sehr schwierigen Verhältnissen groß geworden sind. Es sind viele dabei, die als Kind misshandelt worden sind oder sexuell missbraucht worden sind, denen einfach letztendlich die elterliche Liebe gefehlt hat. Und die dann teilweise im Heim aufgewachsen sind, also wirklich unter schwierigsten sozialen Verhältnissen. Und die dann eben vielleicht auch sowas wie Liebe oder Geborgenheitsgefühle gesucht haben. Und wenn sie dann zum ersten Mal in Kontakt kommen mit Heroin, dann ist das eben einfach eine Substanz, die diese Gefühle vorgaukelt oder erstmal wirklich Wohlfühlen vermittelt, was sie vorher nie kennengelernt haben. Mhm. Und das begründet die hohe Attraktivität für diesen Kreis von Personen. Ein weiterer Kreis, den ich sehe, sind eben Personen, die aus Russland eingewandert sind. Meistens ist es osteuropäisch oder Russland, die Schwierigkeiten hatten, sich hier zu integrieren. Und in den anderen Ländern, in Osteuropa und Russland, wird viel weniger Drogenaufklärung durchgeführt. Die Gesellschaften sind ein Stückchen weit auch vielleicht härter. Und diese Personen gehen da mit einer größeren Leichtfertigkeit an das Heroin ran als eine normale Person, die in Deutschland aufgewachsen ist.
Lange ist in Deutschland die Zahl der Drogentoten gesunken, doch seit 2014 hat sich der Trend umgekehrt. Es sterben wieder mehr Menschen. Der nächste Drogenbericht des Bundeskriminalamts wird eine Zunahme um fast 20% ausweisen. 1226 Menschen sind im letzten Jahr durch illegalen Drogenkonsum gestorben. Herr Gassmann, wann wird der Drogenkonsum so gefährlich, dass man daran stirbt?
Er wird gefährlich, wenn die Substanzen selber Lebensrisiken auslösen, und er wird gefährlich, wenn er unter besonders problematischen Umständen stattfindet. Wir müssen dazu sagen, die Zahl der Drogentoten setzt sich nicht ausschließlich aus denjenigen Drogentoten zusammen, die klassisches Bild mit der Nadel im Arm auf der Bahnhofstoilette gefunden werden, sondern dazu zählen auch diejenigen, von denen bekannt ist, dass sie etwa Heroin konsumieren, dass sie etwa dadurch durch verunreinigte Nadeln eine Lebererkrankung, Hepatitis-Infektion bekommen haben, teilweise vor Jahren und Jahrzehnten, die dann viel später zum Tod führt. Also es sind nicht nur diejenigen, die direkt an einer akuten Überdosierung sterben.
Es werden ja auch Suizide dazu, Unfälle gehören dazu. Es werden also sehr viele Dinge hier zusammengefasst, was es aus meiner Sicht auch ein bisschen problematisch macht, diese Zahl jetzt als Maß der Dinge oder als Maß für den Erfolg der Drogenpolitik zu werten. Wir sind hier in einem Bereich von Schwankungen, die sicher auch damit zusammenhängen, dass wir hier eine relativ unsystematische Erfassung haben. Das ist auch wieder so, dass in den Bundesländern diese Klassifizierung unterschiedlich vorgenommen wird. Was ist ein Drogentoter und welcher wird vielleicht nicht in diese Kategorie eingeordnet? Häufig ist die Informationslage noch nicht mal da. Wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg den Fall, dass viele der Drogentodverdachtsfälle nicht mal richtig untersucht werden, also sprich obduziert und eine Todesursache eindeutig festgestellt wird. Da bleibt man dann mehr im Bereich der Vermutung. Und so muss man sich diese Zahl eben ein bisschen vorstellen. Das ist also mit Sicherheit keine Zahl, auf die man sich in irgendeiner Form verlassen sollte.
Und es ist ja sicherlich nicht so, dass nur Heroinabhängige sterben.
Richtig, wenn man sich einfach die älteren Berichte anguckt, also erst in den letzten 2-3 Jahren, dann gibt es durchaus einfach in der Größenordnung von 130, 150 Personen, die eben an amphetaminähnlichen Substanzen oder an Kokain oder an Crack sterben.
Die Zahl der Drogentoten wird ja immer sehr heiß diskutiert. Und wir haben gehört, sie setzt sich sehr unterschiedlich und unsystematisch zusammen. Unter dem Strich gehen wir davon aus, die Unsystematik setzt sich fort über die Jahre. Also die Zahl sagt sehr konkret nicht viel aus, aber in der Tendenz schon. Und wenn wir jetzt feststellen, in den letzten 2-3 Jahren eine Steigerung um knapp ein Drittel, dann ist das natürlich eine Tendenz. Wir haben erstmals deutliche zweistellige Steigerungsraten, die zum Nachdenken anregen sollte. Und da hat schon im letzten Jahr bei der Erklärung der gestiegenen Totenzahlen im vergangenen Jahr die Drogenbeauftragte des Bundes was sehr Wichtiges zugesagt. Sie hat gesagt, außerdem sollen die Bedingungen der Substitutionsbehandlung der Ärzte verbessert werden, denn eine gelungene Substitution ist der beste Schutz vor einem Drogentod bei einer Opiatabhängigkeit.
Also das wäre Methadon, mehr Möglichkeiten für Heroinabhängige substituiert zu werden.
Ja, da würde ich auch gerne einhaken. Es ist eigentlich mittlerweile auch wissenschaftlich international völlig klar, dass die Methadonsubstitution ein großer Segen ist. Verhindert Todesfälle, die bringt die Betroffenen aus den sozialen Problemen raus, die macht möglich, dass der Betroffene aus der Kriminalität aussteigt, weil er das Geld für die Drogen nicht mehr braucht, kann sich sozial und gesundheitlich stabilisieren, fällt dann auch der Gesellschaft nicht mehr zu Last. Und einige Studien haben ganz klar gezeigt, dass das Risiko zu sterben, wenn man nicht in Substitution ist, als Drogenabhängiger 4-mal höher ist, als wenn man substituiert wird. Und von daher kann man aus medizinischer Sicht ganz klar sagen, die Substitution ist eine ganz wichtige Behandlung und ist einfach von der politischen Seite her aber immer noch sehr stark reglementiert, so stark reglementiert, dass immer wieder Ärzte verurteilt werden, die vielleicht mal einen kleinen Nachlässigkeitsfehler machen. Und deswegen wird es in den nächsten Jahren schwierig sein, Ärzte zu finden, wenn die Politik nicht einhakt und die Strafandrohung für Ärzte zurücknimmt und eben einfach letztendlich die Bedingungen für die Substitution erleichtern.
Ja, es ist schon schwierig. Wir haben mehr Ärzte mit einer suchtmedizinischen Qualifizierung, die also substituieren dürften und könnten, als tatsächlich das machen. Also Ärzte, die es können und dürfen, die es aber nicht tun. Das ist das eine. Wir haben Bundesländer, die in denen fast keine Substitution angeboten wird. Also ein Beispiel, ein Brandenburger Bürger, der Substitution benötigt. In der Regel gehen die nach Berlin. Da ist es möglich. In Brandenburg ist das Angebot sehr dünn. Und nächste Problematik, viele Heroinkonsumenten befinden sich in Haft. Und je nach Bundesland ganz unterschiedlich. In einigen Bundesländern ist es regelmäßig selbstverständlich, dass Inhaft weiter substituiert wird oder sogar Substitution begonnen wird. In anderen Bundesländern ist es fast oder so gut wie ausgeschlossen. Das sind dann Personen, die kommen nach Verbüßung ihrer Haftstrafe in Freiheit. Und in dieser Situation finden viele Überdosierungen und viele Todesfälle statt. All das muss nicht sein.
Also mit der Haft sprechen Sie was Interessantes an. Ich finde nämlich, dass die Diskussion wirklich etwas verkürzt ist, wenn man immer nur auf die Zahlen der Toten schaut. Es geht ja letztlich um einen gesellschaftlichen Gesamtschaden, den man minimieren möchte. Und da spielt ja nicht nur die Zahl der Toten eine Rolle, sondern da spielt auch die Lebensqualität der Abhängigen eine Rolle. Da spielen auch Nebenwirkungen der Kriminalisierung, die Konsumenten erfahren, eine ganz entscheidende Rolle. Ja, da gehört natürlich viel rein, aber zum Beispiel auch das, dass bei Drogenintoxikationen, das kann ich aus meinem Bereich nun wieder berichten, bei Vergiftungen mit Drogen häufig kein Arzt gerufen wird, weil die Freunde, die dann dabei sind, befürchten, dass sie nachher strafrechtlich verfolgt werden. Und es ist tatsächlich leider immer noch der Fall, obwohl es ja eine ärztliche Schweigepflicht gibt und die Rettungskräfte das eigentlich nicht dürfen, dass im Nachgang dann eben die Polizei kommt, eine Hausdurchsuchung macht. Und ich denke, auch das sind Ansatzpunkte, wo man etwas tun könnte, um diese Zahlen zu reduzieren und auch um den gesellschaftlichen Gesamtschaden zu minimieren. Weil diese Perspektive sollte man einfach nicht aus dem Auge verlieren.
Also Sie plädieren jetzt für eine Entkriminalisierung von Drogen?
Zumindest auf der Konsumentenseite. Es ist ja nie Ziel gewesen der strafrechtlichen Verfolgung, die Konsumenten ins Gefängnis zu stecken, obwohl das im Ergebnis leider häufig der Fall ist. Mhm. Es ging ja immer darum, die Handelsstrukturen zu treffen, praktisch das Angebot zu reduzieren. Dabei bedient man sich sozusagen der Kriminalisierung der Konsumenten, weil aus Strafverfolgungsseite gesagt wird, naja, wenn wir nicht auf die Konsumenten zugreifen können und die sozusagen auch als Kronzeugen dann an der Hand haben, dann kommen wir ja gar nicht in die Strukturen rein. Aus meiner Sicht ist aber da das Pferd falsch herum aufgezäumt.
Also zum einen ist diese Politik, wenn man sich das Marktgeschehen und das Angebot anschaut, offensichtlich gescheitert, funktioniert nicht. Und zum anderen muss man ganz deutlich mal feststellen, wir haben eine Heroinabhängigkeit, also eine Abhängigkeit ist eine chronische Erkrankung. Das sind Menschen mit gravierenden chronischen gesundheitlichen Problemen. Wenn aufgrund ihres Konsums, den sie ja nicht aus Fahrlässigkeit oder krimineller Energie begehen oder um irgendjemandem oder der Gesellschaft zu schaden, sondern weil sie schlicht abhängig sind, wenn dann als Folge des Konsums eine Inhaftierung stattfindet, berufliche Probleme und so weiter und so fort, dann dient das der Exklusion. Ich benutze dieses Wort absichtlich, weil im Moment viel über Inklusion von Behinderten und chronisch Erkrankten gesprochen wird. Was die Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten bei Heroinabhängigen praktiziert, ist Exklusion in reinster Form.
Und wie ist es jetzt mit den neuen Drogen? Wie ist es mit den synthetischen Drogen? Sollte man auch die entkriminalisieren, beziehungsweise die Konsumenten in Ruhe lassen, weil sie sich eben selbst schädigen dürfen, wenn sie es wollen?
Naja, da gibt es ja einen Gesetzesentwurf, das sogenannte NPSG, Neue Psychoaktive Stoffe Gesetz, heißt das und wird möglicherweise ja noch dieses Jahr in Kraft treten. Und da ist eigentlich ein ganz vernünftiger Ansatz gefahren worden, indem man einerseits Gruppen von Substanzen unterstellt. Es geht ja darum, dass hier immer kleine strukturelle Änderungen an den Molekülen vorgenommen werden, die dazu führen, dass der Stoff dann nicht mehr in den Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes erfasst ist. Und das wäre dann nur noch sehr eingeschränkt möglich, weil man über diese Gruppendefinitionen sehr große Anzahlen an Stoffen praktisch prophylaktisch erfasst. Der zweite Aspekt, der in dem NPSG-Entwurf aber eine ganz wichtige Rolle spielt aus meiner Sicht, ist eben der, dass man hier keine Besitzdelikte hat, wie beim Betäubungsmittelgesetz, wo ja der Besitz und der Erwerb schon strafbar ist, sondern es ist lediglich der Handel unter Strafe gestellt. Ähnlich wie im Arzneimittelgesetz, wo der reine Besitz dieser Stoffe auch straffrei ist. Und da ist man genau auf dem richtigen Weg, denke ich, nämlich eine Entkriminalisierung der Konsumenten, ohne dass man die Substanzen freigibt. Das heißt, die Botschaft bleibt bestehen. Es handelt sich da um gefährliche Stoffe. Passt auf, aber es wird niemand bestraft, nur weil er die zum Zwecke des Eigenkonsums mit sich führt. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt und übrigens vielleicht auch eine Anregung für eine mögliche Änderung des Betäubungsmittelgesetzes. Es ist ja nicht so, dass diese Vorschriften bis in alle Ewigkeit festgeschrieben sein müssen, sondern auch von Strafrechtsprofessoren wird inzwischen ja mehrheitlich gefordert, dass das Betäubungsmittelgesetz in seiner heutigen Form zumindest mal auf den Prüfstand gehört. Es muss geschaut werden, was sind die Effekte, die man hat, im Positiven wie im Negativen. Sind die Ziele erreicht worden, für die dieses Gesetz im Grunde erstellt wurde? Und was sind die Nebenwirkungen, die Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollten, die aber trotzdem auch in der Folge einfach auftreten?
Herr Gassmann, da kündigt sich ja fast so etwas wie eine Revolution an, oder?
Ach, Revolution, großes Wort. Schauen wir mal aufs Jugendschutzgesetz. Das betrifft keine illegalen Substanzen, sondern unter anderem die legalen Alkohol und Tabak. Das Funktionsprinzip des Jugendschutzgesetzes ist es zu sagen, wir sanktionieren, wir bestrafen im Idealfall diejenigen Erwachsenen, die Jugendlichen Alkohol verkaufen. Wir sanktionieren diejenigen, die in den Konsum in der Öffentlichkeit, obwohl sie nicht erziehungsberechtigt sind und die Jugendlichen zu jung dafür sind nach Gesetz, gestatten und und. Also wenn aufgrund des Jugendschutzgesetzes irgendjemand ein juristisches oder ordnungsrechtliches Problem bekommt, dann ist das niemals der Jugendliche, der geschützt werden soll, sondern der Erwachsene, der ihm den Stoff zugänglich macht oder das riskante Verhalten ermöglicht, geschweige denn dazu auffordert. Das ist ja jetzt keine Revolution, sondern das ist schon die Logik des Jugendschutzgesetzes. Und die wird dann im Idealfall übertragen, dass man sagt, nein, wir wollen diese Substanzen nicht, wir wollen auch nicht, dass sie legal sind. Aber natürlich aus Erfahrung nutzt es nichts, die Konsumenten, geschweige denn die abhängigen Konsumenten, zu kriminalisieren, vorzubestrafen und so weiter und so fort.
Dem würde ich einfach zustimmen. Genau das ist eben einfach das Problem, dass wir ja letztendlich den Drogenabhängigen oder den Konsumenten helfen wollen. Und es gibt in Deutschland ein sehr gutes Suchthilfesystem mit Suchtberatungsstellen in jeder Stadt und vielen Möglichkeiten einfach zur Unterstützung. In Kliniken, in Arztpraxen, Selbsthilfegruppen gibt es. Das ist sicherlich eben einfach, was ein gutes System ist. Zu den Jugendlichen und zu den neuen psychoaktiven Substanzen würde ich noch gerne anfügen. Leider ist es einfach so, dass solche Substanzen immer so ein bisschen das Image von einer Jugenddroge haben. Und das ist einfach genau das falsche Image, was diese Substanzen haben. Es wäre viel wichtiger eigentlich zu sagen, dass es besonders für Jugendliche, deren Gehirn noch nicht ausgereift ist, mit besonders vielen Schäden verbunden ist, die dann eben eventuell auch über die ganze Lebensspanne anhalten können. Deswegen glaube ich, wäre da doch auch wichtig, einfach mehr Informationen zu geben, auch Cannabis quasi von dem Image einer Jugenddroge wegzubewegen, wäre sicherlich einfach wichtig. Und das ist was, was in meinen Augen ein Prüfstein ist, an dem man letztendlich auch neue Gesetzgebungen messen muss. Wie gut schafft man es denn, Jugendliche davon wegzubringen oder gar nicht erst anfangen zu lassen mit solchen Substanzen. Da denke ich, hat sich auch in der jetzigen Situation gezeigt, in Umfragen, wenn man Jugendliche fragt, dann ist die Verfügbarkeit im Moment von Cannabis zum Beispiel sehr hoch für Jugendliche. Da sagt fast jeder Zweite, er könnte es innerhalb von kürzester Zeit besorgen. Das heißt, da hat eben auch die Prohibition ein Stückchen weit versagt. Und ich glaube, man müsste überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, andere Regeln zu finden, die letztendlich den Konsum bei Jugendlichen reduzieren können.
Dabei geht es ja nicht um eine Freigabe. Es wird hier oft so ein Schwarz-Weiß-Gemälde produziert, wo es dann heißt, entweder es bleibt alles, wie es ist, oder wir geben sozusagen alles frei. Darum geht es natürlich überhaupt nicht. Es geht, wie gesagt, um diesen Aspekt der Kriminalisierung von Konsumenten. Das heißt, kleine Mengen, was auch immer jetzt eine kleine Menge ist, darüber wird man im Einzelfall natürlich streiten können, je nach Art der Droge. Aber darum geht es im Kern. Und da gibt es ja auch inzwischen schon Beispiele. Portugal zum Beispiel hat vor vielen Jahren schon eine entsprechende Entkriminalisierung vorgenommen. Das heißt, das Mitführen von kleineren Mengen hat keine strafrechtlichen Konsequenzen, bleibt aber trotzdem nicht folgenfrei. Die Leute müssen nämlich dann, und das ist schon auch verpflichtend, ein Beratungsangebot wahrnehmen, können dort dann über spezifische Risiken aufgeklärt werden. Idealerweise nehmen sie sich das dann auch zu Herzen. Das werden sicherlich nicht alle tun. Unterm Strich scheint es aber relativ effektiv zu funktionieren. Ist auf jeden Fall ein Modell, was eben nicht mit dieser Stigmatisierung der Konsumenten einhergeht und die Katastrophe in Form von vielen neuen, erst auffälligen Konsumenten ist auch in Portugal ausgeblieben. Das scheint unterm Strich ein Konzept zu sein, das trägt.
Das heißt aber, man verabschiedet sich von diesem Gedanken, man könne eine drogenfreie Gesellschaft schaffen.
Ja, das ist schon immer eine Utopie gewesen. Ich glaube, wer das heute noch ernsthaft vertritt, der ist irgendwie in der falschen Zeit stecken geblieben. Das gibt's nicht, das gab's auch noch nie.
Ich stimme dem völlig zu. Es ist einfach so, ich glaube, das ist einfach eine Illusion. Psychoaktive Substanzen begleiten die Menschheit eigentlich schon seit der Steinzeit. Und es gibt eben einfach eine Reihe von Substanzen, die wir ja mittlerweile auch quasi durch Probieren rausgefunden haben, die als Drogen funktionieren. Die kennen wir jetzt. Die werden teilweise seit mehreren tausend Jahren von Menschen benutzt. Und das hat natürlich auch ein Stückchen weit den Vorteil, dass man die Risiken doch einigermaßen abschätzen kann. Von daher ist es oft wirklich, wenn man so will, gesünder, klassische Drogen zu nehmen, von denen man weiß, was man da erwarten kann, von denen letztendlich die Risiken auch klar definiert sind und man was tun kann, als die neuen psychoaktiven Substanzen.
Es geht ja nicht nur um Risiken. Es ist ja ganz offensichtlich so, dass Menschen auch profitieren können von bestimmten Drogen in bestimmten Kontexten und in bestimmten Zusammenhängen natürlich. Auch das muss man ja anerkennen. Ob man das jetzt auf jede auch gefährliche Droge erweitern muss, das ist natürlich mit einem Fragezeichen zu versehen. Aber ich habe es vorhin ja schon anklingen lassen. Auch im Bereich dieser neuen psychoaktiven Stoffe gibt es Substanzen, die vergleichsweise günstige Risikoprofile haben. Und da wir anerkennen müssen, dass es offensichtlich einen Bedarf für solche Stoffe gibt und für die Änderung von Bewusstseinszuständen, könnte man ja auch einfach mal darüber nachdenken, ob man Alternativen zu den klassischen legalen Drogen zulässt in begrenztem Maße, die ja gar nicht so risikolos sind. Also wir sind uns sicherlich alle einig, dass Alkohol zu den gefährlichsten Drogen überhaupt gehört.
Ja, sind wir.
Ganz sicher.
Wir betreiben enorme Werbung dafür. Wir betreiben Wirtschaftsförderung für die Produktion von Wein zum Beispiel, aber auch von Tabak. Wir missachten den Jugendschutz. Er wird nicht konsequent umgesetzt. Jeder dritte Verkaufsstelle ist nicht geeignet, nicht willens oder nicht in der Lage, den Jugendschutz durchzusetzen, aber mit äußerst geringen Konsequenzen. Da wird nicht eine Strafanzeige geschrieben. Es gibt andere Länder. Die Schweiz hat es jetzt gemacht zum Beispiel. Da ist einem Lidl-Markt für 2 Monate die Verkaufslizenz für Alkohol entzogen worden, weil er mehrfach gegen den Jugendschutz verstoßen hat. In Deutschland bislang undenkbar. Wir haben Politiker, die sind Botschafter des Bieres, die stellen sich hin und sagen, Bier ist in meinem Bundesland ein Grundnahrungsmittel und keine Droge und so weiter und so fort. Also das ist nicht nur legal, das wird extrem in den Markt gepusht.
Und daraus resultiert einfach, dass die Risiken von Alkohol, vor allen Dingen Alkohol, aber auch Tabak, unterschätzt werden und die Risiken von zum Beispiel Cannabis eher überschätzt werden. Und ich glaube, dass da wirklich Informationen wichtig sind.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das war das SWR 2 Forum, die neuen Junkies. Wie verändert sich die Drogenszene? Es diskutierten Professor Volker Auwärter, er arbeitet an der Universitätsklinik Freiburg als forensischer Toxikologe, Dr. Raphael Gassmann, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Suchtfragen in Hamm, und Professor Derek Herrmann, leitender Oberarzt in der Suchtklinik am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Am Mikrofon war Ursula Nusser.